Heute werfen wir mal einen Blick in die Entwicklung der klinischen Forschung. Also, was sind eigentlich Kontrollgruppen, Verblindung oder Randomisierung? Wofür braucht man das Ganze und wann wurde das zum ersten Mal benutzt? Also eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Es wird super spannend. Gleich nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Gesundheit und Wissenschaft mit Konstantin, mit Iris Hinneburg heute. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und magst du dich einmal kurz vorstellen, damit wir wissen, wen wir da vor uns haben?
Sehr gerne. Also mein Name ist Iris Hinneburg. Ich bin Medizinjournalistin, arbeite frei. Eigentlich bin ich von Haus aus Pharmazeutin und ich beschäftige mich jetzt schon seit geraumer Zeit mit der Frage, wie eigentlich gesichertes Wissen in die Medizin kommt. Das heißt also, ich beschäftige mich viel mit evidenzbasierter Medizin und eben auch die Frage hängt für mich noch hinten dran, wie können eigentlich Menschen, die jetzt nicht Medizin von vorne bis hinten studiert haben, mit diesem gesicherten Wissen dann eben auch gute Gesundheitsentscheidungen treffen. Dazu mache ich mit meiner Kollegin Silke Jäger in unserem Online-Magazin Plan G Gesundheit verstehen eben auch einiges. Das ist ein Online-Magazin, was auf der journalistischen genossenschaftlichen Plattform Riff Reporter erscheint. Und wir haben zusammen eben auch vor einiger Zeit den Podcast Evidenz gemacht, wo wir uns eben so ein bisschen mit der Historie beschäftigen und den einzelnen Prinzipien, die eben der evidenzbasierten Medizin zugrunde liegen.
Genau, kleiner Tipp von mir, auf jeden Fall auch da reinzuhorchen, wenn man noch ein bisschen mehr Infos haben möchte. Ich habe es auf jeden Fall komplett durchgehört und ist sehr schön zu hören. Also an der Stelle mal ein bisschen Werbung und ein Kompliment von mir.
Vielen Dank.
Und dann starten wir da gleich mal rein und fragen uns genau, wie kommt das gesicherte Gesundheitswissen in die Medizin? Und was unterscheidet einen mittelalterlichen Arzt, der zu Ader lässt und dann merkt, dass es dem Patienten besser geht, von einer klinischen Studie von einem Medikament, was heute in Europa zum Beispiel zugelassen werden soll?
Genau, also man kann ja erstmal sagen, der mittelalterliche Arzt macht ja Beobachtungen, also er probiert Dinge aus, beobachtet dann, was passiert und zieht da seine Schlussfolgerungen raus. Man kann jetzt erstmal ganz oberflächlich sagen, das sind ja immer nur Einzelfallbeobachtungen, das heißt, es ist die Frage, wie gut es tatsächlich auch verallgemeinerbar ist. Und zum anderen weiß er aber nicht, wie wäre es mit diesem Patienten gegangen, wenn er das nicht gemacht hätte oder wenn er was anderes gemacht hätte. Und es ist ja auch nicht so, dass es allen Patienten mit Aderlass besser ging, sondern es ging zum Beispiel dann nur denen besser, die überlebt haben. Da kennt die Wissenschaft ja auch diesen Begriff Survivorship Bias entsprechend zu, also Verzerrung durch die, die überlebt haben. Und das macht also auch schon deutlich, dass jetzt reines Erfahrungswissen uns eigentlich nicht weiterhilft, wenn wir unverzerrtes Wissen tatsächlich über den Erfolg von Behandlungen haben wollen. Und deswegen ist es auch zum Beispiel so, dass wenn heute Medikamente neu auf den Markt kommen sollen, müssen eben auch Studien vorher durchgeführt werden, mit denen eben Nutzen und Risiken sich einigermaßen valide auch beurteilen lassen. Und dazu gehört eben auf der Ebene von der Wirksamkeit, sind das in der Regel randomisierte, kontrollierte Studien. Das heißt, ich habe also mindestens zwei Gruppen von PatientInnen, die entweder das neue Mittel oder eine Vergleichsbehandlung bekommen. Das ist dann so ein bisschen unterschiedlich, was diese Vergleichsbehandlung ist. Und dann nach dem Zufallsprinzip auf diese Gruppen aufgeteilt. Das soll gewährleisten, dass diese beiden Gruppen eben hinreichend ähnlich sind, sich also nicht systematisch unterscheiden. Und dann werden die eben beobachtet. Und am Ende kann dann eben auch tatsächlich ein fairer Vergleich angestellt werden.
Wie kam es denn dazu, dass man das in Gruppen eingeteilt hat?
Genau, also dieses Konzept von den kontrollierten Studien, das ist schon relativ alt. Also kolportiert wird als eine der ersten kontrollierten Studien der Skorbutversuch von James Lind. Das war im 18. Jahrhundert ein britischer Schiffsarzt. Und damals hat eben die britische Marine ein wesentliches Problem gehabt. Das war nicht nur die spanische Armada, sondern eben auch der Skorbut. Da wird auch gesagt, dass der eben diese Erkrankung, also Vitamin-C-Mangel, wie wir heute wissen, dass der eben auch mehr Matrosen hingerafft hat in der britischen Marine, als es je die Kämpfe mit Spanien geschafft haben. Und damals wusste James Lind eben auch noch nicht, dass, was überhaupt Vitamine sind. Das ist ja ein relativ noch neueres Konzept. Und es war eben auch unklar, woher dieser Skorbutmangel oder dieses Skorbut eigentlich kommt. Und es gab dann eben auch damals ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was tatsächlich helfen könnte. Und da gab es eben dann auch natürlich verschiedene Theorien und so weiter und dann entsprechende Heilmittel, die dann vorgeschlagen wurde, eben auch von unterschiedlichen Stellen. Und da gab es natürlich auch so ein bisschen Autoritätstralala, also dass die Admiralität was anderes bevorzugt hat als einige Schiffsärzte. Und wiederum gab es dann von anderen Seiten noch weitere Vorschläge. Und als James Lind eben verantwortlich war für die Matrosen an Bord seines Schiffes, hat er eben einen Skorbutausbruch im Prinzip genutzt, um das mal systematisch zu untersuchen. Und er hat also insgesamt 6 verschiedene Heilmittel untersucht, hat sich eben Matrosen hergenommen, die ungefähr ähnlich schlimm an Skorbut erkrankt waren, hat die sozusagen an der gleichen Stelle im Deck untergebracht, untergebracht, hat denen eben das gleiche Essen gegeben, um eben vergleichbare Bedingungen herzustellen und hat dann eben 6 verschiedene Heilmittel ausprobiert. Also das waren solche gruseligen Sachen wie Heiltränke mit Muskat und anderen Zusammensetzungen oder
Ich hab's mir aufgeschrieben, weil ich dachte, das ist ja vielleicht spannend, dass man damals tatsächlich irgendwie dachte, jede von diesen Dingen könnte tatsächlich helfen. Also wir hatten Apfelwein, glaube ich, dann Essig. Und Essig war, glaube ich, genau der Favorit der Admiralität, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus dem Podcast. Dann verdünnte Schwefelsäure, Meerwasser, Zitrusfrüchte, völlig abstrus, und dieser Muskatnusstrank, genau.
Daher kommt wahrscheinlich auch der Spruch, was einen nicht umbringt, macht einen nur härter oder so. Genau, und da hatte ich eben dann aber in diesem kontrollierten Versuch dann herausgestellt, dass tatsächlich eben Zitrusfrüchte den meisten Erfolg gebracht haben. Wir wissen heute auch warum, weil die eben reich an Vitamin C sind. Und genau, es hat dann aber eben auch noch eine Weile gedauert, bis sich das tatsächlich durchgesetzt hat. Und an anderen Stellen gab es eben auch noch andere Versuche, wo eben auch Sauerkraut im Prinzip auch ein Favorit war, wo wir heute auch wissen, dass es eben auch reich an Vitamin C ist. Und so, also es war aber so, dass dann im Prinzip die Briten bevorzugten eben dann Zitronensaft oder Limettensaft, deswegen wurden die dann auch später immer Limeys als Spitzname gerufen und die deutschen Matrosen waren eben die Krauts, die eben das Sauerkraut bekommen haben. Und genau, aber damit setzte sich dann eben auch die Erkenntnis durch, dass man damit eben den Skorbut nicht nur behandeln, sondern eben auch entsprechend vorbeugen kann.
Also die Einteilung in Gruppen klingt für mich nach einer guten Idee.
Genau.
Jetzt reicht das, wenn man die einfach nur einteilt in Gruppen oder muss man mit den Gruppen doch was machen? Ich frage mal ganz dumm.
Ja, genau. Also das Problem wäre ja bei James Lind gewesen, wenn zum Beispiel die Matrosen sehr unterschiedlich erkrankt gewesen wären. Dann hätte man ja das Problem gehabt, wenn zum Beispiel jetzt nur die ganz Kranken Zitronensaft bekommen hätten und welche, die weniger leicht erkrankt gewesen wären, eben was anderes, was möglicherweise unwirksam war, dann hätte es ja durchaus sein können, dass die Schwerkranken auch durch die Zitrusfrüchte nicht mehr hätten gerettet werden können, einfach weil es so weit vorangeschritten wäre. Und dann hätte man eben einen verzerrten Vergleich gehabt, einfach durch die ungleichen Ausgangsbedingungen in den Gruppen. Und deswegen muss man eben auch darauf achten, dass die Ausgangsbedingungen möglichst gleich sind. Und weil man häufig aber gar nicht weiß, welche Faktoren eigentlich dazu beitragen, kann man die nicht so fein säuberlich sortieren in der Regel. Oder manchmal gibt es ja auch ganz, ganz viele Faktoren, die einen Einfluss haben können. Und was deswegen gemacht wird, ist die sogenannte randomisierte Zuteilung. Das ist also Einteilung nach dem Zufallsprinzip. Und das sorgt dafür, dass also alle diese bekannten und unbekannten Faktoren, die möglicherweise Auswirkungen auf die Behandlung haben, möglichst gleichmäßig in diesen Gruppen verteilt sind. Und das sorgt dann eben für faire Ausgangsbedingungen für diesen Test. Also diese Randomisierung ist relativ neu. Also man kann natürlich immer sagen, so Ansätze dafür gab es schon früher, aber als einer der ersten randomisierten Versuche war es tatsächlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien. Da hat der britische Statistiker Austin Bradford Hill einen der ersten randomisierten Versuche tatsächlich auch gestartet in der Medizin. Und da ging es im Prinzip um die Frage, wie gut eigentlich Streptomycin hilft, Lungentuberkulose zu behandeln. Und das war damals eine relativ dramatische Geschichte, muss ich vorstellen. Großbritannien hat ja im Zweiten Weltkrieg richtig gelitten, da waren die Staatsfinanzen total verschlissen und es gab einfach nur wenig Geld. Und gleichzeitig war Tuberkulose auch eine der häufigsten Erkrankungen. Und vielleicht wissen das die Zuschauenden ja auch, dass Tuberkulose eine sehr vielfältige Erkrankung ist, also die kann unterschiedliche Organe befallen und auch wie gut die Heilungschancen sind, ist sehr unterschiedlich und auch gerade bei der Lungentuberkulose und damals, also bevor sozusagen in den 40er Jahren die Antibiotika entdeckt wurden, gab es ja auch sehr wenig Behandlungsmöglichkeiten bei bei bakteriellen Infektionskrankheiten, also da gab es meistens nur Bettruhe. Bei der Tuberkulose gab es dann eben auch noch solche mehr oder weniger radikalen Maßnahmen, um die Lunge zu entlasten, wenn die eben sehr schwer befallen war. Das kann man ja auch zum Beispiel im Zauberberg sehr schön nachlesen, was da so State of the Art in dieser Zeit war. Und
sagt mir zum Beispiel überhaupt nichts. Ich hatte das für ein Lehrbuch gehalten, irgendwie der Pathologie. Nein,
von Thomas Mann. Ach, das ist genau.
Ich bin nur ungebildet. Ach so, naja.
Also genau, das ist sozusagen ein Roman von Thomas Mann, der in einem Lungensanatorium in Davos spielt und wo man, also da geht es auch um viele andere Aspekte, aber da kann man eben auch so ein bisschen was über die Behandlung von Tuberkulose vor der Entdeckung der Antibiotika sich anlesen, genau. Und die, jetzt war es so, dass eben während des Zweiten Weltkrieges wurde in den USA tatsächlich das Streptomycin entdeckt, was eben, also es gibt ja verschiedene Arten von Antibiotika und nicht alle wirken gegen alle Bakterien. Und zuerst wurde ja Penicillin entdeckt und das hilft eben bei Tuberkulose nicht, weil Tuberkulose-Bakterien bestimmte Eigenschaften haben und das Streptomycin hilft aber theoretisch schon. Und das war also in den USA entdeckt und es gab, aber das war natürlich damals noch irrsinnig teuer und Großbritannien konnte damals eben nicht so viel Streptomycin einkaufen, wie es theoretisch für die Behandlung von allen notwendig gewesen wäre. Und was damals ja eben auch schon bekannt war, das wusste Bradford Hill auch selber, er war selber auch an Tuberkulose erkrankt und aber eben ohne Antibiotika wieder genesen. Das heißt, es hatte eben auch einen sehr variablen Krankheitsverlauf bei der Lungentuberkulose. Und er konnte sich damals dann eben in dieser Situation durchsetzen, zu sagen, wenn wir jetzt so wenig Streptomycin für die Behandlung von Lungentuberkulose zur Verfügung haben, dann ist es eigentlich ethisch geboten, dass wir es nicht einfach irgendwem geben, sondern dass wir versuchen, eben da auch noch zusätzliche Erkenntnisse draus zu gewinnen und dass wir eben tatsächlich auch eine Studie damit machen. Und weil er eben auch wusste, dass der Krankheitsverlauf so variabel war, kam es eben ganz genau darauf an, eben auch diese fairen Ausgangsbedingungen zu schaffen. Und da hat er sich eben dann durchgesetzt und gesagt, ja, wir machen jetzt tatsächlich eine randomisierte, kontrollierte Studie, die er eben auch vorher schon theoretisch entwickelt hatte. Also dieses Prinzip von der Randomisierung, das kam eigentlich vorher so ein bisschen aus der Landwirtschaft, wo eben auch schon drüber nachgedacht oder auch experimentiert wurde, zu sagen, wir haben eben, was weiß ich, wenn wir Düngung und verschiedene Maßnahmen auf den Äckern durchführen, und wenn wir dann rauskriegen wollen, welcher Aufwand lohnt sich oder was ist tatsächlich das Sinnvolle, was man macht, muss man eben oder ist Randomisierung eben auch ein sinnvolles Mittel, um die Ausgangsbedingungen vergleichbar zu machen. Und das hat eben Bradford Hill dann eben auch auf medizinische Studien übertragen. Genau, und er hat eben dann auch mit dieser Studie rausgefunden, wie groß der Effekt bei Lungentuberkulose ist. Also damals hatte die Studie nur 50 Patienten, was natürlich aus heutiger Sicht auch nur eingeschränkt groß ist, aber das war eben unter den damaligen Bedingungen. Und er hat dann eben aber auch schon relativ schnell festgestellt, was eben auch die Limitationen von der Behandlung sind. Und es ist auch heute noch so, dass gerade wenn man jetzt keine überragenden Behandlungseffekte erwartet, dann sind eben randomisierte, kontrollierte Studien auch wichtig, weil eben alle anderen Verzerrungen, die sich durch Nichtrandomisierung einschleichen können, eben auch den Behandlungseffekt verzerren. Und dann weiß man nicht mehr, was kommt jetzt tatsächlich durch andere Faktoren und was tatsächlich durch diese therapeutische Intervention, die da untersucht wird.
Und das Schöne an Medikamenten ist, man kann auch Schmuh-Medikamente verabreichen und damit noch den Placebo-Effekt untersuchen. Dafür braucht man halt eben aber Verblindung. Und da hast du ja auch ganz die spannende Geschichte hinter, auf die ich mich ja schon freue.
Genau, also Placebo-Effekt ist ja erstmal nichts Schlechtes, sondern es ist ja einfach, also vornehme Wissenschaftler sagen dazu, unspezifischer Therapieeffekt. Das heißt, es ist also ein Effekt, der schon durch die Therapie entsteht, aber nichts mit der Intervention als solcher zu tun hat, sondern mehr zum Beispiel mit Zuwendung oder dem, was eben in den PatientInnen durch diese Intervention oder Zuwendung erzeugt wird, unabhängig jetzt von biologischen Einflüssen, sag ich mal, also spezifischen Therapieeffekten der Intervention. Und aber es ist eben je nachdem, was man hat, kann eben dieser Effekt auch sehr stark sein. Und da gibt es eben die schöne Geschichte auch von Herrn Messmer. Das war ein, sagen wir es mal, neutral Heiler.
Das ist neutral.
Also ich kann ja vielleicht noch mal von Anfang an, also es gab sozusagen, die Geschichte, die spielt auch im 18. Jahrhundert. Also Franz Messmer, der hat zuerst in Wien gelebt und praktiziert und hatte sich eben darauf spezialisiert, auf den animalischen Magnetismus. Das war also eine Behandlungsmethode für alles Mögliche, wo er eben im Prinzip davon ausging, dass er Eisenstangen magnetisieren kann und dass sozusagen durch diese magnetisierten Eisenstangen dann auch Heilwirkungen ausgeübt werden. Und da hat er eben teilweise Erfolge mitgehabt. Teilweise gab es auch Skandale, wo er behauptet hat, er kann Menschen heilen und es passierte dann aber nicht. Und im Zuge eines solchen Skandals musste er dann eben auch Wien verlassen und hat sich in Paris niedergelassen und hat eben da weiter praktiziert. Und das Ganze ist natürlich auch dem damaligen medizinischen Establishment aufgestoßen. Also man muss sagen, dass die wahrscheinlich auch nicht wesentlich evidenzbasierter waren als Messmer. Die hatten eben nur die Mehrheit auf ihrer Seite. Aber sie haben sich sozusagen mit der medizinischen Fakultät der Universität Paris eben auch zusammengetan und haben eben verlangt, dass sozusagen auch diese Methoden untersucht werden. Also die ganze Geschichte ist noch ein bisschen verwickelter, das ist jetzt die Kurzfassung davon. Und auf jeden Fall wurden dann eben auch zwei Wissenschaftler beauftragt, das entsprechend zu untersuchen. Und da war eben Antoine Lavoisier auch beteiligt, den ja vielleicht auch einige, die einen chemischen Hintergrund haben, aus anderen Kontexten kennen, und Benjamin Franklin, den wir ja auch aus anderen Kontexten kennen, der aber damals US-amerikanischer Gesandter oder Botschafter in Paris war. Und die haben sich diesen ganzen animalischen Magnetismus angeguckt und haben eben auch selbst, also haben erstmal beobachtet, was eigentlich dann bei diesen Zusammenkünften und Heilungssitzungen im Prinzip passiert, und haben dann eben selbst auch Experimente angestellt. Und die haben zwei wichtige Experimente waren im Prinzip, dass sie Leute eben hinter einen Schirm oder in ein abgetrenntes Zimmer gesetzt haben. Und in dem einen Fall sollte eben dann Messmer bzw. ein Assistent von ihm entsprechend eine Frau magnetisieren, ohne dass sie das merkt. Und dann wurde eben beobachtet, ob sich was verändert, und es veränderte sich nichts. Und zum anderen suggerierten sie einer anderen Person, dass sie magnetisiert würde, obwohl sie nicht magnetisiert würde. Und dann hat sich entsprechend eine sogenannte Heilkrise entwickelt. Also vielleicht war das ein, naja, man soll ja nicht Hysterie sagen, aber eine starke psychische Beeinflussung, die sozusagen dann, wo eben relativ klar war, das sind Vorgänge, die auch unabhängig von dem passieren, was da tatsächlich postuliert wird. Und es gab dann da eben auch noch noch verschiedene naturwissenschaftliche Messungen, also dass zum Beispiel geguckt wurde, war das denn überhaupt magnetisch oder ist da irgendwas an Strom geflossen oder was auch immer, und das war auch alles negativ. Und das führte dann eben in der Summe auch dazu, dass sie festgestellt haben, dass es also, wir haben es damals noch nicht Placebo-Effekte genannt, aber Suggestivkräfte, dass das eben, also dieses Prinzip des animalischen Magnetismus, das Mesmer da im Prinzip propagiert hat, dass das eben wirklich auf diesen Suggestivkräften beruht und eben kein naturwissenschaftliches Äquivalent entsprechend hat. Also auch dieses Prinzip von der Verblindung, das spielt eben auch heute in Studien noch eine wichtige Rolle. Also man kann sich ja vorstellen, immer wenn man zum Beispiel guckt, wie sich ein Arzneimittel auf Schmerzen oder auf Bewegungseinschränkungen oder solche Sachen auswirkt, da spielen ja sehr viel subjektive Einschätzungen auch eine Rolle. Oder wenn man sagen muss, wie sehr das die Lebensqualität verbessert oder eben nicht. Und dann ist eben Verblindung ganz, ganz wichtig. Und eben nicht nur sozusagen bei den Teilnehmenden in der Studie, sondern eben auch bei allen, die sich sozusagen im Rahmen der Studie um die PatientInnen kümmern. Also wenn man zum Beispiel guckt, mit was sterben die Leute oder sterben sie eben nicht, dann ist Verblindung nicht so entscheidend, weil ja das ein sehr harter Endpunkt ist, ob jemand stirbt oder nicht. Während es eben bei subjektiven Endpunkten schon eine deutlich größere Rolle spielt.
Ja, also vor allem diese Doppeltverblindung, du hast es jetzt so ein bisschen implizit, ich würde es nur einfach rauskitzeln, genau. Nochmal, dass halt auch der behandelnde Arzt zum Beispiel oder die Ärztin jetzt nicht weiß, ob es sich da jetzt um das Scheinmedikament oder ein echtes Medikament handelt.
Genau, wobei es ja manchmal auch gar nicht das Scheinmedikament ist, sondern zum Beispiel ein altes versus ein neues Medikament oder so. Natürlich. Genau.
Genau, also dazu auch nochmal der Hinweis dann von meiner Seite. Ich habe da ja auch schon ein Interview mit dem Professor Schadlowski, dem Placebo-Forscher. Da gehen wir ja da auch nochmal ein bisschen, haben wir ja schon einige Details dann auch dazu erforscht, auch die, wie sich der Placebo-Effekt zusammensetzt. Also wer sich da noch mehr interessiert, auch gerne mal die Episode raussuchen bei mir. Dann kann man da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Aber jetzt wissen wir zumindest, wo das Ganze herkommt. Und dass das historisch auch über eine ganze Zeit gewachsen ist und aber trotzdem relativ jung ist, ne? Also James Lind, 18. Jahrhundert, dann der Magnetismus, der animalische, war auch im 18. Jahrhundert. Und erst im 20. Jahrhundert hatten wir jetzt das Beispiel von eben Bradford Hill und der Randomisierung. Also eigentlich noch alles relativ jung, oder?
Klar, aber ich meine, seitdem hat das Ganze ja auch ziemlich Fahrt aufgenommen.
Ja, und wo stehen wir jetzt? Ist das das Ende der Fahnenstange oder konnte man da noch was verbessern?
Naja, es kommt ja sozusagen, das sind ja erstmal die grundlegenden Prinzipien, die man braucht, um sozusagen überhaupt faire Vergleiche von Therapien zu haben. Und jetzt ist ja im Prinzip die Frage, wie gut ist es tatsächlich auch angekommen, wo man sagen muss, dass, also beim Thema Zulassung von Medikamenten ist es deutlich angekommen. Obwohl es natürlich auch immer wieder Diskussionen gibt, kann man das Ganze nicht beschleunigen und reichen Beobachtungsdaten nicht auch aus? Da ist sozusagen die Diskussion aber im vollen Gange. Genau, man muss sagen, dass zum Beispiel auch in der evidenzbasierten Medizin, was jetzt Deutschland den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung angeht, also das, was im gemeinsamen Bundesausschuss entschieden wird, was die Krankenkassen grundsätzlich bezahlen als gesetzliche Leistungen, dass da eben im Sozialgesetzbuch 5 auch evidenzbasierte Medizin gut etabliert ist, auch sozusagen bei der Frühnutzenbewertung von Medikamenten, wenn also nach der Zulassung nochmal drauf geguckt wird, haben die tatsächlich einen Zusatznutzen gegenüber der bisherigen Standardtherapie. Da werden eben regelhaft auch randomisierte, kontrollierte Studien für die Bewertung herangezogen. Also das ist eigentlich ein Konzept, was sich inzwischen durchgesetzt hat. Ja.
Ja, aber leider auch nicht immer, oder? Ich nehme mal an, du stößt auch öfter auf Studien, die dann vielleicht dann doch hinter diesem Anspruch ein wenig zurückbleiben.
Na klar, also es ist ja auch nicht nur die Frage, ob randomisiert, kontrolliert, doppelblind auf der Studie draufsteht, sondern es ist ja auch die Frage, wie gut das tatsächlich umgesetzt worden ist. Also da gibt es ja auch zahlreiche Dinge, die man bewusst oder unbewusst so machen kann, dass entsprechend die Ergebnisse günstiger ausfallen, als sie in Wirklichkeit sind.
Ich hatte das letzte Interview über Cochrane Reviews, die ja eben solche Studien zusammenfassen und damit schon nochmal ein ganz gutes Bild geben können, wie jetzt der Stand der Wissenschaft ist. Aber sie ja, stehen und fallen natürlich mit der Qualität, wie du gerade gesagt hast, von den Studien, auf die sie sich beziehen.
Wobei man dazu noch sagen muss, also die systematischen Reviews, was ja die Cochrane Reviews sind, da geht es ja um die Frage, beleuchten die gut, wie gut oder wie schlecht die vorliegende Evidenz ist. Also man kann auch einen guten Review haben, der sagt, die eingeschlossenen Studien sind schlecht.
Genau, aber es ist natürlich ein schönerer Review, wenn jetzt die zugrunde liegenden Studien einen höheren Grad der Evidenz hätten. Deswegen wäre es ja ganz spannend, wenn du es vielleicht darüber ein bisschen das noch ausbreiten möchtest, was denn halt eben jetzt eben trotzdem innerhalb von diesem Rahmen die Studien jetzt noch besser oder schlechter macht.
Ach so.
Und wie viel man da rausnehmen kann.
Also könnte ich jetzt eine ganze Menge zu erzählen. Also was wir ja jetzt noch nicht so richtig besprochen hatten, war auch, dass es ja davon auch ein bisschen abhängt, wie die Studien ausgewertet werden. Also man hat ja häufig so ein bisschen das oder häufig das Problem, dass Teilnehmer in den Studien nicht bis zum Ende dabei bleiben. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie wertet man die aus, dass es kein verzerrtes Ergebnis gibt. An der Stelle erzähle ich immer so gerne ein Beispiel von einem Fortbildungsseminar, das ich mal gegeben habe. Da gibt es ja am Ende dann bei solchen Fortbildungen auch immer so eine Evaluierung, wo die Teilnehmenden eben sagen müssen, wie war die Veranstaltung und die Referentin und so weiter. Und ich hatte da zwei Teilnehmende, die nach 10 Minuten gemerkt haben, dass sie sich offensichtlich was anderes vorgestellt hatten, die dann gegangen sind. Und die Bewertung war am Ende aber total super. Und jetzt ist aber die Frage, ist das eigentlich eine unverzerrte Bewertung? Und da muss man sagen, weil ja diejenigen, die vorzeitig gegangen sind, nicht mit bewertet haben, war die natürlich verzerrt, nämlich zugunsten von denen oder durch diejenigen, die das gut fanden und deshalb geblieben sind. Und solche Sachen können eben auch in Studien passieren. Und entsprechend muss man das eben dann durch verschiedene statistische Verfahren berücksichtigen und eben nicht nur einfach diejenigen auswerten, die übrig geblieben sind.
Ja, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel. Auch zeigt auch schön die Selbstkritik. Da nicht einfach zu sagen, oh, das ist ja ein super Ergebnis, das nehme ich so.
Das ist das Problem, wenn man sich mit evidenzbasierter Medizin beschäftigt. Wenn man es dann auch auf sich selbst überträgt, ist es nicht immer so schmeichelhaft.
Naja, ich hoffe, es waren genug andere Teilnehmende, die das dann trotzdem jetzt das Endergebnis nicht ganz, auch die Abbrecher das nicht komplett verzerren konnten. Gibt es noch andere Punkte, die dir da einfallen, die du gerne als Beispiel nimmst?
Also man könnte die Liste von dem, was Studien verzerrt, natürlich noch ziemlich lange fortsetzen. Also wenn man es jetzt auf eine Einzelstudie bezieht, ist ja auch immer die Frage, wie wird das denn eigentlich gemessen, was mich eigentlich interessiert? Also gerade, wir hatten ja eben schon über solche Aspekte gesprochen, also über Schmerzen oder wie sehr schränkt PatientInnen ein bestimmtes Krankheitsbild ein oder da kann man sich ja noch verschiedene andere Dinge ausdenken. Und dann ist ja immer die Frage, was ist denn tatsächlich ein valider Maßstab dafür? Also sage ich jetzt einfach, sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie weh es dir tut? Oder gibt es eben entsprechend auch validierte Fragebögen, die das eben schon bei Menschen mit diesem Krankheitsbild untersucht haben, erfasst es tatsächlich alle Probleme, die da auftreten können, die relevant sind. Also das spielt da immer noch eine Rolle. Man kann es aber auch, wenn man sagt, man hat eben nicht nur eine Studie, sondern mehrere Studien, hat man ja auch manchmal das Problem, dass sie teilweise eben zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Dann ist eben die Frage, woher kommt das? Sind das jetzt rein zufällige Effekte? Oder gibt es da eben noch systematische Unterschiede zwischen den Studien, also dass möglicherweise ein Medikament bei schwerer kranken PatientInnen nicht so gut hilft wie bei leichter Erkrankten oder so. Und das muss man eben entsprechend dann, also das sind ja auch Aspekte, die im Rahmen von systematischen Reviews beispielsweise dann betrachtet werden.
Was du gerade meintest, dass es ja wichtig ist, worauf man schaut, was man jetzt als Endpunkt nimmt. Da hast du ja auch in deinem Podcast diese Geschichte von den CAST-Studien erzählt.
Genau.
Die fand ich auch ganz spannend, weil ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich komme ja auch ein bisschen eher aus dem Ernährungsbereich, dementsprechend irgendwelche Ernährungsergänzungsmittel, die mit irgendwelchen eben nicht so harten Endpunkten alles Mögliche beweisen möchten oder sowas, die sind da irgendwie an der Tagesordnung. Deswegen vielleicht ganz spannend, wenn du die nochmal ausbreitest.
Genau, also die Geschichte von den CAST-Studien, da geht es um Antiarrhythmika, also Medikamente, die gegen Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden. Und in den 70er Jahren sind eben auch, in den 80er Jahren sind also auch Studien durchgeführt worden, wo eben beobachtet wurde, wie sich eigentlich diese Medikamente tatsächlich auf den Herzrhythmus auswirken. Also das kann man ja mit dem EKG beispielsweise auch messen. Und dann gab das auch irgendwie ganz positive Ergebnisse. Und dann hat man aber mal geguckt, wie verändert sich eigentlich die Sterblichkeit dadurch? Also verringern die Medikamente tatsächlich auch die Sterblichkeit? Und da war das eben dann dieser Vorteil nicht mehr nachzuweisen und hat sich eben teilweise auch ins Gegenteil verkehrt. Und das ist eben, also dieses Phänomen nennt man eben auch Surrogatparameter, dass man also Ersatzparameter misst, die leicht zugänglich sind, aber wo man eben immer das Problem hat, dass die möglicherweise gar nicht das messen, was für PatientInnen relevant ist. Und da muss man sich eben auch gut überlegen, was sind solche Endpunkte, die das tatsächlich gut abbilden. Also es wäre bei den Nahrungsergänzungsmitteln, findet man ja unzählige Studien, die eben dann gucken, wie verändert sich der Vitamin-D-Spiegel oder wie verändert sich jetzt dieses Abbauprodukt im Blut oder im Urin oder so. Aber wenn man sagt, man möchte eigentlich wissen, ob PatientInnen dadurch besser und länger leben, hilft das natürlich überhaupt gar nicht weiter.
Genau. Ja, Antioxidantien oder sowas, genau, für, glaube ich, auch mal ein ganz gutes Beispiel. Kann auch ins Gegenteil mal wieder umkehren. Aber das muss man an einer anderen Stelle wahrscheinlich vertiefen. die Übersichtsarbeiten hatten wir jetzt auch schon kurz angerissen. Vielleicht mal einen Schritt zurück. Jetzt, du bist ja schon lange in dem Bereich unterwegs. Wie siehst du denn jetzt den aktuellen Stand so der evidenzbasierten Medizin und die Entwicklung? Hast du da eine persönliche Meinung zu, wie es da gerade aussieht, wo es da hingeht? Und eher so Top oder Flop?
Das ist natürlich immer die Frage, welchen Bereich man anguckt. Ich hatte ja eben schon was gesagt, wie gut bestimmte Sachen etabliert sind. Was zurzeit eben auch noch, glaube ich, eine wichtige Diskussion ist, wie man eigentlich damit umgeht, wenn man eben aus den verschiedensten Gründen keine randomisierten, kontrollierten Studien hat. Also es ist ja immer die Frage, lege ich alles darauf an, dass eben die Forschung entsprechend besten Standards genügt. Das ist sozusagen ganz unbestritten. Dann wollen wir alle immer für die Bewertung von Therapien wollen wir randomisierte, kontrollierte Studien haben. Aber die Frage, also ich würde auch gerne mehr Schokolade in meinem Leben haben, passiert auch nicht. Also das Leben ist kein Wunschkonzert und manchmal muss man eben mit dem arbeiten, was man tatsächlich hat. Und das haben wir ja zum Beispiel auch gesehen in der Pandemie. Wir hatten die Zulassungsstudien zu den Corona-Impfstoffen. Das waren natürlich alles RCTs, wo man auch Effekte gesehen hat. Man hat aber natürlich auch gesehen, dass man sehr seltene Nebenwirkungen damit nicht abdecken kann. Einfach, wenn man 40.000 Teilnehmende hat, was schon eine sehr große Studie ist. Aber wenn wir eben Nebenwirkungen haben, die in Größenordnung darunter liegen, sehen wir die eben erst, wenn das sich ausrollt. Das ist allerdings kein Problem der Randomisierung, sondern das ist ist ein Problem sozusagen der Fallzahl. Und was wir aber auch zum Beispiel gesehen haben, ist, die Impfstoffe für die Erwachsenen sind zu einer Zeit zugelassen worden, als noch der Wildtyp kursierte. Und es gab keine RCTs mit Erwachsenen zu der Zeit, also zumindest sind mir die nicht bewusst, als zum Beispiel die Sache mit Omikron dann anfing. Und das heißt, dass man da im Prinzip dann auf Beobachtungsstudien einfach angewiesen war, weil es keine anderen gab. Das kann man sich natürlich auf den Rücken legen und sagen, na, dann wissen wir ja überhaupt nichts, aber das ist auch Quatsch. Und dann ist eben die Frage, wie man die bewertet und wie man, also es gibt auch jetzt auch etablierte Instrumente zur, wie man eben das Verzerrungspotenzial von Beobachtungsstudien entsprechend bewerten kann. Man hat natürlich dann auch immer, also auch mit gut gemachten Beobachtungsstudien hat man möglicherweise ein bisschen höheres Verzerrungspotenzial als mit gut gemachten, randomisierten, kontrollierten Studien. Und manchmal hat man eben auch keine guten Beobachtungsstudien, sodass man da eben auch erhebliche Unsicherheit hat. Und da ist eben die Diskussion, wie geht man damit gut um. Genau.
Gut, nachdem wir dann jetzt über diese ganzen Punkte schon gesprochen haben, dann nochmal in deinen Fachbereich sozusagen rein. Wie kann ich das denn jetzt auch nutzen, um für mich persönlich fundierte Gesundheitsentscheidungen treffen zu können?
Genau, also wichtig ist, dass man, wenn man eben zum Beispiel nach Gesundheitsinformationen für eine bestimmte Fragestellung sucht, also was hilft mir XY bei Krankheit Z, dann ist natürlich erstmal immer wichtig, verlässliche Gesundheitsinformationen zu finden. Das heißt also, man sollte nicht nur drauf gucken, sind die Sachen aktuell und sind die vom verlässlichen Absender und sind Quellen angegeben, sondern man sollte eben auch gucken, wie sicher ist denn eigentlich sozusagen die Datenlage zu dieser Fragestellung. Das heißt also, in einer guten Gesundheitsinformation würde dann auch gesagt, das ist eben in solchen Studien untersucht oder es gibt an der und der Stelle gibt es eben noch Lücken, dann würde man zum Beispiel auch sagen, wir wissen zwar, dass sich dieser Faktor verändert, aber ob Patienten tatsächlich dadurch länger leben, wissen wir nicht. Sowas würde da zum Beispiel stehen. Das heißt also, man sollte immer dann auch gucken, ob in den Gesundheitsinformationen die Unsicherheit eben auch mit thematisiert wird. Und genau, also man sollte sich eben auch nicht nur davon blenden lassen, dass irgendwo irgendwelche Studien zitiert sind, sondern manchmal sieht man ja auch zum Beispiel schon alleine, wenn man dann mal auf den Link klickt und liest den Titel von der Arbeit, dass es in Wirklichkeit doch nur Zellversuche sind oder irgendwelche Tierversuche. Genau. Und im Idealfall hätten wir natürlich zum Nutzen von Interventionen gerne gut gemachte systematische Übersichtsarbeiten von randomisierten, kontrollierten Studien, die eben auch ein bisschen aufschlüsseln, wie viel eben diese Intervention tatsächlich bringt und wie gut die Datenlage dazu ist. Aber leider ist es halt auch so, dass wir solche Sachen nicht immer dann haben. Und da muss man trotzdem Entscheidungen treffen und das kann dann auch mal ein bisschen schwierig werden.
Hast du noch konkrete Tipps? Vielleicht für jemanden, der so auch sagt, ja, eigentlich bin ich da ein unbeschriebenes Blatt. Wo kriege ich denn solche Informationen überhaupt her, außer aus dem Google-Suchfeld?
Also, das ist jetzt sozusagen der Werbeblock für Plan G. Also, wir stellen in unserem Online-Magazin eben nicht nur Kriterien vor, mit denen man Gesundheitsinformationen im Netz bewerten kann, sondern wir haben auch so ein paar Quellen vorgestellt und sagen, was für welchen Zweck besonders gut geeignet sind, die eben diese Anforderungen erfüllen. Da gehört eben solche Sachen dazu wie gesundheitsinformation.de vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen oder vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin. Und es gibt noch einige andere. Und da kann man bei Plan G sich gerne schlau machen.
Gut, dann würde ich sagen, das klingt nach einer interessanten Adresse, sollte man mal vorbeischauen. Und wir haben vielleicht jetzt auch nochmal eine bessere Idee, was es denn für Aspekte gibt bezüglich der Bewertung von solcher Evidenz, naja, was sie denn eben gut oder schlecht macht. Also vielen Dank für für diese Einsicht,
Iris,
dass du dir Zeit genommen hast. Und dann, schaut auf jeden Fall mal bei Plan G vorbei und auch gerne mal bei der nächsten Episode von diesem Podcast oder auf dem YouTube-Kanal oder Instagram bei Science Conny. Dann nochmal ein großes Dankeschön an Iris.
Sehr gerne.
Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke, dir auch. Tschüss.